NDR Info. Themen des Tages.
An diesem Sonntagabend mit Michael Latz. Guten Abend. Und es ist ein Abend, der Österreich sicher noch lange beschäftigen wird. Das Land hat gewählt und erstmals in seiner Geschichte ist die rechtspopulistische FPÖ stärkste Kraft im Nationalrat in Wien geworden. Vor der konservativen ÖVP von Kanzler Nehammer. Wahlsieger ist damit also eine Partei, die sich unter ihrem Chef und Spitzenkandidaten Herbert Kickl zuletzt immer mehr radikalisiert hat. Ein Spitzenkandidat, der nicht davor scheut, mit belasteten Begriffen wie Volkskanzler um sich zu werfen, der Wahlversprechen gemacht hat, die teils gar nicht mit der österreichischen Verfassung vereinbar sind und der mit teils wirren Verschwörungserzählungen aufgefallen ist. Und dennoch, schon die Umfragen der vergangenen Monate haben die FPÖ immer vorn gesehen. Silke Hane in Wien. Noch wird ausgezählt, aber ist der Wahlsieg so deutlich ausgefallen wie von der FPÖ erhofft?
Jetzt gerade nach der aktualisierten Hochrechnung sieht es einigermaßen deutlich aus. Da hat die FPÖ fast 3 Prozentpunkte Vorsprung auf den Zweitplatzierten, die ÖVP, die Volkspartei. Das scheint jetzt einigermaßen deutlich zu sein. Es gibt da noch eine statistische Schwankungsbreite. Theoretisch kann sich das Ergebnis noch drehen. Aber da der Vorsprung doch so deutlich ist, schaut alles danach aus, als ob die FPÖ diese Wahl gewonnen hat.
Und die FPÖ mit ihrem Spitzenkanzler Kickl, wie treten die nach diesen Zahlen auf mit Scholz geschwellter Brust?
Also das kann man so sagen. Das ist ja auch wirklich das beste Ergebnis, was die FPÖ jemals eingefahren hat. 1999 hat Jörg Haider 27% geholt. Da liegt die FPÖ unter Kickl jetzt doch deutlich drüber. Der Generalsekretär Christian Hafenecker hat dann auch dem Kanzler schon nahegelegt, er soll zurücktreten und hat auch schon gesagt, die stärkste Partei sollte die Regierungsverhandlungen beginnen. Das heißt, die FPÖ reklamiert das hier schon mal für sich. Ob die anderen Parteien da mitspielen, ist natürlich eine ganz andere Frage.
Die konservative ÖVP, die hat in den Tagen vor der Wahl ja noch drauf gehofft, stärker an die FPÖ ranzukommen. Geklappt hat das jetzt offenbar nicht. Wie groß ist die Enttäuschung bei dem bisherigen Kanzler Nehammer und seinen Leuten heute Abend?
Ja, da gab es schon die ersten etwas dünnhäutigen Reaktionen von etwa der Verteidigungsministerin Claudia Tanner, die zu einer Reporterin, also erst hat sie ein bisschen angepatzt und dann gesagt, also das einzig Positive sei, dass so viele zur Wahl gegangen sind. Es zeichnet sich eine Wahlbeteiligung von knapp 80% ab. Der ÖVP-Generalsekretär sagt auch, es hat leider fürs Überholen nicht gereicht, aber die Partei stehe hinter Karl Nehammer. Und er hat auch gesagt, eine Koalition mit der FPÖ als Juniorpartner, das machen wir nicht. Das klingt für mich danach, FPÖ ja, aber nur, wenn wir das Kanzleramt bekommen.
Ja, wer Österreich regieren wird, hängt ja auch davon ab, wie die übrigen Parteien abschneiden. Schauen wir also auf die Sozialdemokraten von der SPÖ, auf die liberalen Neos und die Grünen. Wie sieht's da aus?
Die SPÖ ist einigermaßen abgeschlagen auf Platz 3. Jetzt laut der aktualisierten Hochrechnung 20,5%. Die Neos konnten zulegen. Das ist die liberale Partei hier in Österreich. Und die Grünen sind um mehr als 5% abgekracht. Kommen auf ungefähr gleich viele Mandate wohl im Parlament wie die Neos. Ja, also das heißt, es wird ein Parlament mit 5 Fraktionen. Die kleineren Parteien sind wahrscheinlich nicht ins Parlament gekommen. Also die KPÖ und die Bierpartei, die hatten sich vorab nach Chancen ausgerechnet. Das heißt, es sieht danach aus, eben starke FPÖ, nicht so starke ÖVP und SPÖ, Neos und Grüne dann dahinter.
Was bedeutet das für die künftige Machtverteilung im Wiener Nationalrat? Also ist irgendwie an diesem Abend schon absehbar, wer Österreich künftig regieren könnte?
Nee, das ist wirklich zu diesem Zeitpunkt noch total offen, eben weil alle Parteien so eine große Distanz zur FPÖ aufgebaut haben und die ÖVP zumindest 2 rote Linien eingezogen hat. Das Kanzleramt und Herbert Kickl als Person, dürfte das eine schwierige Regierungsbildung hier in Wien werden in den nächsten Wochen, vielleicht auch Monaten.
Soweit Silke Hane aus Wien. Und diese vorläufigen Zahlen, die wollen wir jetzt mal einordnen mit Politikwissenschaftlerin Katrin Steiner-Hämmerle von der FU Kärnten. Frau Steiner-Hämmerle, ein Sieg also für die FPÖ, aber wird der ihr am Ende auch wieder in die Regierung verhelfen? Was glauben Sie?
Das steht wirklich offen. Es ist interessant, je deutlicher sich die Freiheitliche Partei abhebt, auch von der ÖVP und von den anderen Parteien und Platz 1 jetzt auch eigentlich ausbaut, desto mehr schwinden ihre Chancen, dass sie am Ende dann doch in der Regierung ist, weil sie kaum auf ihren Spitzenkandidaten Herbert Kickl natürlich verzichten möchte. Und das macht allen anderen Parteien schwer, mit ihnen zu koalieren. Und umgekehrt sehen wir an den Zahlen auch noch eine andere Kombination, weil Zweierkoalitionen ja in Österreich immer noch bevorzugt werden. Eine Dreierkoalition wäre ein Experiment, dass sich nämlich SPÖ, ÖVP vielleicht auch knapp ausgehen, aber wirklich ganz, ganz knapp. Mal sehen, ob das bis zum Ende dieses Abends auch so bleibt.
Kann man sagen, Spitzenkandidat Kickl ist sowas wie ein Glücksfall für die FPÖ, weil er so viele Menschen anspricht, aber gleichzeitig auch das größte Hindernis der Partei, weil er derart polarisiert, dass niemand mit ihm zusammenarbeiten möchte?
Er hat schon die Themen offensichtlich gut getroffen für einen großen Teil in der Bevölkerung, allerdings mit Vorschlägen, die nicht umsetzbar sind. Er hat als Radikal-Oppositioneller immer wieder argumentiert, Wahlkampf geführt. Und ich glaube auch, dass die Freiheitliche Partei eigentlich noch entspanntesten ist, wenn es jetzt darum geht, kommen wir in die Regierung oder bleiben wir gar in der Regierung oder nicht. Also egal, wie es am Ende für Herbert Kickl ausgeht, findet er einen Partner oder nicht, er wird sich sowieso dann in die Opferrolle wieder zurückziehen und weiter sagen, naja, wie ich eh schon den ganzen Wahlkampf betont habe, alle anderen sind gegen uns, ich bin der Einzige, der an der Seite des Volkes steht, aber die anderen lassen uns ja nicht, warten ja einfach noch ein paar Jahre und ich denke, da wird auch seine Partei kaum Druck machen, diese Position zu verändern.
Lässt sich schon sagen, bei wem die FPÖ besonders punkten konnte und vor allem warum? Sie haben es ja schon angesprochen, schließlich hat Kickl ja mit einigen Äußerungen und Vorschlägen offensichtlich ganz schön radikale Töne angeschlagen.
Ja, was hervorsticht neben Themen wie Teuerung und vor allem Zuwanderung, für die natürlich die FPÖ schon seit vielen, vielen Jahrzehnten, bald muss man sagen, steht mit ihren Forderungen, ist eine Umfrage auch. Nämlich 6 von 10 Österreicherinnen und Österreicher haben jetzt auch im Zuge der Wahl gesagt, das Land entwickelt sich in die negative Richtung. Also sie sehen eine negative Entwicklung, geben daher natürlich vor allem den Regierungsparteien die Schuld. Die sind wirklich abgestraft worden, ÖVP, aber auch die Grünen. Nur die SPÖ wäre ja als einzige oder eigentlich als die größte Oppositionspartei ja hier gewesen und hätte da in die Lücke springen können. Aber sie hat es auch nicht geschafft. Das war über weite Strecken selbst verschuldet. Die hat sich verwickelt in jahrelange Obmann-Debatten, interne Querschüsse. Ja, und die Rechnung hat die SPÖ jetzt präsentiert bekommen. So wie die Freiheitlichen historisch erstmals gewonnen haben, wird wahrscheinlich Andreas Babler das historisch schlechteste Ergebnis morgen vor seinen Parteigremien verantworten müssen.
Schauen wir nochmal auf die ÖVP. Warum hat die es eigentlich unter ihrem Kanzler Nehammer nicht geschafft, nach ihren Skandalen wieder Vertrauen bei den Wählern zu gewinnen und der FPÖ inhaltlich Paroli zu bieten?
Ja, bei der ÖVP kommt natürlich auch ins Spiel, dass Karl Nehammer jetzt das außergewöhnlich gute Ergebnis von Sebastian Kurz, in dem ja sehr viel Hoffnungen gesetzt wurden, dass er eine neue Richtung einschlägt, dass er für einen neuen Stil steht. Und vor 5 Jahren war Sebastian Kurz auf seinem Höhepunkt. Es gab auch noch kein Corona, es gab keinen Krieg, keine Teuerung. Und an diesem Ergebnis wird er jetzt ja irgendwie gemessen. Und das ist kaum zu machen. Einerseits, weil natürlich zwar Ibiza vor der Wahl war, aber natürlich die Hausdurchsuchungen bei der österreichischen Volkspartei danach stattgefunden haben, der Rücktritt von Sebastian Kurz, auch diese Enttäuschung, also nachdem diese Hoffnungen auf diesen neuen Weg nicht eingetreten sind. Also das nagt natürlich schon auch noch an vielen Wählerinnen und Wählern dieser Partei. Und der Wähleraustausch, der war ja damals vor 5 Jahren ganz stark von den Freiheitlichen in Richtung ÖVP. Auch damals waren die Freiheitlichen ja schon auf Platz 1, damals noch mit Heinz-Christian Strache. Die sind dann für Sebastian Kurz gewechselt und jetzt offensichtlich wieder zurückgegangen.
Ganz kurz noch, was glauben Sie, wird der Wahlerfolg der FPÖ den Ton und die Themen in der österreichischen Politik künftig verändern?
Das hat es ja schon bei, wenn es zum Beispiel um außenpolitische Themen geht, europapolitische Themen, da hat ja die ÖVP auch schon etwa den Schengen-Beitritt von Rumänien und Bulgarien blockiert. Wir sehen aber auch bei allen Parteien, dass sie schon sagen, also dieses Thema Zuwanderung, da müssen wir schon kritischer hinschauen, da brauchen wir bessere Antworten. Also Willkommensklatscher finden sich in Österreich in keiner Partei mehr. Das ist vielleicht auch angesichts der veränderten Situation gerechtfertigt. Aber natürlich wird die Freiheitliche Partei aufgrund dieses Wahlsieges auch weiterhin die Themen vorgeben, aber nicht nur die Themen, sondern natürlich auch mit welchem Fokus man das diskutiert. Und da steht auf jeden Fall immer Österreich und die Nation im Vordergrund und weniger internationale oder europäische Lösungen.
Einschätzungen von Politikwissenschaftlerin Katrin Steiner-Hämmerle von der FU Kärnten. Vielen Dank. Es war die Abrechnung mit einem Massenmörder, so rechtfertigt Israels Ministerpräsident Netanyahu den Angriff auf das Hauptquartier der Hisbollah in der libanesischen Hauptstadt Beirut. Dabei war auch der langjährige Anführer der Hisbollah, Nasrallah, getötet worden. Ein historischer Wendepunkt sei das, so Netanyahu. Dass dieser Angriff tatsächlich sowas wie ein Wendepunkt sein könnte, das befürchten offenbar inzwischen auch enge Partner Israels und fordern eine Waffenruhe, damit der Konflikt nicht noch weiter eskaliert. Die israelische Armee allerdings setzte ihre Angriffe heute fort. Besonders in Beirut wachsen daher die Sorgen unter den Zivilisten, wie Anna Osius aus dem Studio Kairo berichtet.
Sie hocken auf dem Bürgersteig und auf Decken in einer kleinen Grünanlage am Rande eines unbebauten Grundstücks irgendwo in Beirut. Vertriebene aus dem Süden der Hauptstadt, die sich durch den israelischen Beschuss nicht mehr sicher fühlen, die kein Zuhause mehr haben und jetzt nicht wissen, wohin. Darunter auch viele syrische Flüchtlinge, die nun erneut fliehen mussten. Meine Lage ist äußerst schwierig, erzählt Raid der Nachrichtenagentur Reuters. Ich habe eine Familie, 5 Töchter und die Familie meines Bruders. Wir alle wissen nicht, wohin wir gehen können. Wir wissen nicht, was unser Schicksal ist. So wie dem Flüchtling Raid geht es vielen Menschen im Libanon. Nach Angaben des geschäftsführenden Ministerpräsidenten Mikati könnte die Zahl der Vertriebenen weit höher liegen als zuletzt von den UN angegeben. Geschätzt sind das bis zu 1 Million Menschen, so Mikati bei einer Krisensitzung des Kabinetts. Das ist die größte Welle an Geflüchteten in der Geschichte des Libanon. Wir versuchen, diesen Herausforderungen zu begegnen. Wir haben Unterkünfte für 118.000 Geflüchtete. Aber die Zahl der Vertriebenen dürfte weit höher sein. Auch nach dem Tod von Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah kommt es im Libanon immer noch zu heftigem israelischen Beschuss. Die israelische Armee meldete zudem einen weiteren, Zitat, Präzisionsangriff auf eine Hisbollah-Hochburg im Süden Beiruts. Weitere Hisbollah-Funktionäre sollen getötet worden sein. Aber auch Zivilisten sterben bei den Angriffen. Die staatliche Nachrichtenagentur des Libanon berichtet von mindestens 17 Angehörigen einer Familie, darunter Frauen und Kinder, die im Osten des Libanon durch einen Luftangriff starben. Diese Berichte können nicht überprüft werden. Angesichts der Eskalation appellierte die geschäftsführende libanesische Regierung erneut, mehr oder weniger hilflos, an die Diplomatie. Wir haben keine andere Wahl als den diplomatischen Weg. Lasst uns Blut und Zeit sparen und zur Umsetzung der Resolution 1701 übergehen. Die libanesische Armee ist bereit, diese umzusetzen und die Mission zu erfüllen. Die UN-Resolution 1701 beinhaltet unter anderem den Rückzug der Hisbollah hinter den Litani-Fluss, etwa 30 Kilometer von der israelischen Grenze entfernt. Den südlichsten Teil des Libanon soll demnach die libanesische Armee mit Hilfe der internationalen UN-Mission UNIFIL kontrollieren. Auch international werden die Rufe nach einer Feuerpause laut. US-Präsident Biden erklärte, es sei Zeit für eine Waffenruhe. Auch Frankreich forderte ein sofortiges Ende der israelischen Angriffe und sprach sich gegen eine Bodenoffensive im Libanon aus. Doch mit dieser rechnen im Libanon viele. Israels Ministerpräsident Netanyahu nannte den Tod Nasrallahs einen historischen Wendepunkt und scheint entschlossen zu sein, die Hisbollah weiter zu zerstören. Und in diesem Krieg sei die schiitische Miliz eindeutig unterlegen, so der ehemalige Brigadegeneral Hassan Juni, selbst Schiit. Die Hisbollah hat sich traditionell auf diese Schlacht vorbereitet, mit Waffen, Raketen und Ausbildung der Kämpfer. Aber die technologische Vorbereitung im Bereich Cyberkrieg war nicht ausreichend und da hat Israel bemerkenswerte Fortschritte gemacht. Die Ergebnisse sehen wir jetzt. Eine überwältigende Überlegenheit Israels gegenüber der Hisbollah. Unklar ist nun, wie sich der Iran als engster Verbündeter der Hisbollah verhalten wird. Aufgrund der fortschreitenden Eskalation forderte der Iran erstmal eine Sondersitzung des UN-Sicherheitsrats.
Marsa Botto, das ist eine Kleinstadt im Norden von Italien, in der Nähe von Bologna. Und diese Stadt, die steht für ein deutsches Kriegsverbrechen, das als das Schlimmste in Italien gilt. Vor 80 Jahren suchten Angehörige von SS und Wehrmacht den Ort heim, um die Bewohnerinnen und Bewohner für Taten einer Partisanengruppe zu bestrafen. 771 Menschen fielen dem Massaker zum Opfer. Die weitaus meisten davon waren Frauen und Kinder. Bei der Gedenkfeier heute bat Bundespräsident Steinmeier die Menschen in Italien um Verzeihung. Elisabeth Pongratz berichtet.
Seite an Seite schreiten Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der italienische Staatspräsident Sergio Mattarella. Hier in einem Ortsteil von Marsa Botto standen einst eine Kirche und ein Altar, nun sind es nur Ruinen. Die beiden verneigen sich vor dem Kranz, der aufgestellt wird, in Erinnerung an die Toten. 770 sind es im Herbst 1944 gewesen. Die SS-Männer, so sagt Steinmeier später in seiner Rede, die er auf Italienisch hält, hätten wie in einem Blutrausch gemordet.
Wenn chiuso le persone nelle case e vi getterono dentro bombe a mano.
Sie sperrten die Menschen in Häusern ein und warfen Handgranaten hinein, brannten Ställe, Wohnhäuser, Kirchen, Kapellen nieder. Sie kannten kein Erbarmen, keine Menschlichkeit, nicht einmal für Frauen, Priester, betagte Männer. Und auch nicht für Kinder. So viele Kinder. Das Massaker von Marsa Botto gilt als das schlimmste Kriegsverbrechen während der deutschen Besatzungszeit 1943 bis 1945 in Italien. Steinmeier spricht mit mehreren Angehörigen, auch Jugendliche sind da. Die Dankbarkeit über das Kommen des Gastes aus Deutschland ist förmlich zu greifen. Der Vertreter der Opfer, Walter Cardi, betont es in seiner Begrüßung.
Grazie.
Danke. Danke von den Familienangehörigen und allen Vereinigungen, die heute hier sind. Viele sind gekommen. Auch an den Straßen stehen große Menschenmengen. Das Interesse ist groß. Die Narben des Blutbades sind tief. Der Bundespräsident zeigt sich zutiefst dankbar für die Einladung. Manche Orte, an denen die NS-Truppen unmenschliche Verbrechen verübt hatten, seien in Deutschland kaum bekannt. Auch deshalb sei er hier. Als deutscher Bundespräsident stehe ich heute vor Ihnen und empfinde nur Trauer und Scham. Und gleich danach? Ich verneige mich vor den Toten. Ich bitte Sie im Namen meines Landes heute um Vergebung. Der Applaus nach dieser Entschuldigung will nicht enden. Schließlich bedankt sich Steinmeier und setzt immer wieder an. Seine Rede wird auch an anderer Stelle wiederholt von Applaus unterbrochen. Er ruft dazu auf, sich zu erinnern, damit nicht wieder geschehe, was einmal geschehen ist. Auch weil wir gerade in einer Zeit leben, in der auch in meinem Land nationalistische und rechtsextremistische Kräfte erstarken. Diese Kräfte würden die Demokratie schwächen oder aushöhlen wollen.
Proprio nel mio paese.
Ausgerechnet in meinem Land. Mich sorgt das. Aber es macht mich auch entschlossen. Unsere Verantwortung ist heute wieder größer als in vielen Jahren zuvor. Einzutreten und zu kämpfen für die Werte, auf denen unser geeintes Europa unsere Demokratien gründen. Auch der italienische Staatspräsident Mattarella hob zuvor hervor, dass die Erinnerung Verantwortung bedeute. Die heutigen Konflikte, so betont er, erinnern uns daran, dass wir weder blind noch schlafend noch vergessend sein dürften.
Überraschend deutliche Worte hat Papst Franziskus zum Abschluss seines Besuchs in Belgien gefunden. Bei einer Messe vor fast 40.000 Menschen in Brüssel wich der Papst von seinem Redemanuskript ab und forderte, dass Geistliche zur Verantwortung gezogen werden müssten, wenn sie sich des sexuellen Missbrauchs schuldig gemacht hätten. Das Böse dürfe nicht verdeckt werden, so Franziskus wörtlich. Mehr dazu von Jakob Mayer aus Brüssel.
Fast 40.000 Menschen sind ins Brüsseler König-Baudouin-Stadion gekommen, um den Papst zu sehen. Der Abschluss seines viertägigen Besuches in Belgien und für viele Gläubige dessen Höhepunkt. Vorgestern Abend hat Franziskus sich mit 17 Opfern getroffen, um 2 Stunden lang ihre Leidensgeschichten zu hören. Ich habe sie gehört, sagt Franziskus im Stadion. Ich habe ihr Leid gespürt. Und er betont:
E non c'è posto per l'abuso.
Es gibt keinen Platz für Missbrauch, keinen Platz für das Vertuschen von Missbrauch. Ich bitte die Bischöfe, vertuscht Missbrauch nicht, verurteilt die Täter und helft ihnen, sich von dieser Krankheit des Missbrauchs zu erholen. Mit diesen Worten weicht Franziskus vom vorbereiteten Redetext ab und er bekommt großen Applaus, als er fortfährt. Das Böse kann nicht versteckt werden. Das Böse muss an die Öffentlichkeit gebracht werden. Es muss bekannt werden, wie es einige Opfer mutig getan haben. Und der Täter muss verurteilt werden, egal ob Laie, Priester oder Bischof. Er soll verurteilt werden. Mehrere Missbrauchsopfer haben sich nach der Zusammenkunft mit dem Papst am Freitagabend zufrieden geäußert. Nach ihren Angaben hat sich Franziskus bei dem über zweistündigen Gespräch entschuldigt und finanzielle Entschädigung angeboten. Einer der Teilnehmer erklärte im Sender VRT, das sei das erste Mal gewesen, dass jemand aus dem Klerus wirklich aufrichtig zugehört habe. Der Besuch stand unter dem Motto hoffnungsvoll unterwegs und sollte dazu beitragen, einer schrumpfenden und verunsicherten katholischen Kirche in Belgien Zuversicht zu geben, trotz des Missbrauchsskandals. Ein Besucher im Stadion sagt, der Schaden ist angerichtet. Leider wurde er nicht so bestraft, wie man es hätte tun sollen. Es ist schmerzhaft, das anzusprechen, aber da muss unbedingt mehr geschehen. Im Publikum auch auffallend viele junge Leute. Dass sich alle jungen Christen Belgiens versammeln, das ist ziemlich stark. Es ist wichtig für den Glauben, so viele Katholiken zu sehen. Zu sehen, man ist nicht alleine, auch wenn man sich manchmal so fühlt, das ist doch ziemlich wichtig. Am frühen Nachmittag ist Papst Franziskus nach Rom zurückgeflogen. Übermorgen steht für ihn mit der finalen Sitzung der Weltsynode das nächste große Ereignis an.
Jakob Meyer über den Abschluss des Papstbesuchs in Belgien. Und wir kommen zum Sport. Und da ist offenbar heute Tag des offenen Tores in der Fußball-Bundesliga. Jede Menge Treffer gab's und beteiligt daran zwei Nordclubs. Was ist da los, Henrik Glückhoff?
Ja, gerade spielt Werder Bremen in Hoffenheim. Da sind schon 7 Tore gefallen. Werder führt 4:3. Wir sind auch gleich live im Stadion. Vorher gucken wir aber auf das erste Sonntagsspiel. Da hat Holstein Kiel auf die ersten Bundesliga-Punkte im eigenen Stadion gehofft und auch auf den ersten Bundesliga-Sieg überhaupt, aber der Aufsteiger hat gegen Eintracht Frankfurt mit 2:4 verloren. Jens Gideon hat die 6 Tore im Holstein-Stadion gesehen.
Dritte Niederlage im dritten Heimspiel der Saison. Der Aufsteiger aus Kiel konnte lange mithalten, bleibt aber letztlich auch nach 5 Spielen weiter ohne Sieg. Die Stürmer Mamouche für die Eintracht und Machino für Holstein sorgten für den 1:1 Pausenstand. Nach dem Wechsel ging Frankfurt durch Matanovic schnell wieder in Führung, aber Kiels bester Schütze Machino konnte erneut ausgleichen. Danach war es praktisch ein Spiel auf ein Tor. Der überragende Mamouche erzielte erst sein 6. Saisontor und damit die erneute Führung und er legte dann zum alles entscheidenden 4:2 durch Tuta auf. Für Frankfurt bereits der 4. Bundesligasieg in Folge.
Und Kiels Trainer Marcel Rapp kritisierte vor allem das Verhalten seines Teams nach dem eigenen Tor zum erneuten Ausgleich in der zweiten Hälfte.
Vielleicht wollten wir dann auch ein bisschen zu viel. Weiß ich nicht, muss man einfach noch mal ein bisschen analysieren. Ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass Eintracht Frankfurt, glaube ich, einen anderen Anspruch hat wie Holstein Kiel und dass es jetzt erstmal sehr schwer ist für uns, gegen so eine Mannschaft zu bestehen. Ich glaube, phasenweise war es ordentlich. Ich glaube, was wir uns angreifen müssen, war gerade in der zweiten Halbzeit, dass wir da auch nicht mehr so auf dem Top-Niveau gespielt haben und da müssen wir besser werden.
Und jetzt sind wir beim zweiten Sonntagsspiel Werder in Hoffenheim. Bremen lag schnell 0:3 zurück, dann eine Hoffenheimer rote Karte, dann die Aufholjagd und jetzt führt Werder mit 4:3. Florian Winkler ist dabei.
Ganz schmerzhaft gerade die Aktion gegen Marius Bülter, den Offensivmann der TSG. Pferdekuss hat er gekriegt von Anthony Jung, dem Verteidiger der Bremer, die nach wie vor ja mit 4:3 hier führen. Mit dem Knie auf den Oberschenkel, also das kennt der ein oder andere oder die ein oder andere auch. Das tut richtig, richtig weh, da bist du erstmal ausgenockt, du kannst kaum laufen, aber Bülter rappelt sich so ein bisschen wieder auf und Spiel geht jetzt auch wieder weiter. Bremen hatte das 5. Tor auf dem Fuß, 59. Minute, Marvin Ducksch, spitzer Winkel und im letzten Moment, als er den Ball aufs Tor bringt, ist dann auch noch Kevin Akpoguma da, 4-5 Meter Torentfernung und verhindert das 3:5 aus Hoffenheimer Sicht, die sich versuchen jetzt hier hinten raus ein bisschen rauszuspielen, zu kombinieren. Das ist sehr gefährlich, weil Bremen lauert da auf den Ballverlust und dann schnell wieder zuschlagen zu können. Hoffenheim versucht sich in einer Art von Befreiung beim Spielstand von 3:4.
Florian Winkler live aus Hoffenheim. In der zweiten Liga hat Hannover 96 weiter eine makellose Bilanz im eigenen Stadion. Heute der vierte Sieg im vierten Heimspiel, 2:0 gegen Nürnberg und Hannover damit aktuell auf Rang 4. Außerdem hat Köln gegen Karlsruhe 4:4 gespielt, obwohl Köln mit 3:0 und 4:2 geführt hatte. Und Hertha BSC verlor zu Hause mit 1:4 gegen Elversberg. Tadej Pogacar ist in diesem Jahr kaum zu schlagen. Der slowenische Radprofi. Nach seinen Siegen bei der Tour de France und dem Giro d'Italia ist Pogacar jetzt auch erstmals Straßenrad-Weltmeister. Holger Gerska war in Zürich dabei.
Der 26-Jährige krönte eine denkwürdige Solofahrt. 102 Kilometer vor dem Ziel ging er erstmals in die Offensive, die letzten 52 Kilometer fuhr er ganz allein. Im Pogacar-Stil konnte er auf der Zielgeraden schon entspannt den ersten WM-Titel für Slowenien feiern. Über Silber freute sich der Australier Ben O'Connor, Bronze rettete der Titelverteidiger Mathieu van der Poel aus den Niederlanden. Remco Evenepoel rollte erst als Fünfter ins Ziel. Die deutsche Mannschaft war mit Simon Geschke, der demnächst seine Karriere beendet, und mit Florian Lipowitz in einer Ausreißergruppe präsent, die Opfer der Tempoverschärfung des späteren Weltmeisters wurde. So belegte Georg Zimmermann als bester Deutscher Platz 15.
Und in der Basketball-Bundesliga haben die Hamburg Towers knapp verloren mit 80-81 bei Meister Bayern München. Rasta Fechter kassierte eine 74-80 Auswärtsniederlage in Heidelberg.
Vielen Dank, Hendrik Lückhoff.